Du musst dein Lesen ändern. Der Podcast für Literatur und Kritik von der Buchhandlung Wassermann und Blankenese.
Ja, du musst dein Lesen ändern. Eine neue Episode. Ich freue mich sehr, dass wir hier wieder zusammen sitzen. Mein Name ist Pascal Matthäus von der Buchhandlung Wassermann aus Blankenese.
Und ich bin Tobias Lenzler, freier Kulturjournalist und Doktorand an der TU Chemnitz.
Und wie immer haben wir uns zwei Bücher ausgewählt. Eines, was wir ganz besonders toll finden und eines, das wir ja durchaus kritikwürdig finden, aus der Bestsellerliste ganz frisch heute eingestiegen. Tobi, ich würde sagen, auf Sie mit Gebrüll.
Ja, wir beschäftigen uns als erstes mit Pascal Mercier und seinem nachgelassenen Erzählungsband natürlich. So viel Zeit muss sein. Der Fluss der Zeit. Pascal Mercier war eigentlich ein unter Pseudonym schreibender Philosoph mit Namen Peter Biri. Der ist 2023 gestorben und hat eigentlich analytische Philosophie in Berlin gelehrt, aber seit 1995 auch immer wieder Romane geschrieben. Sein berühmtester ist mit Sicherheit Nachtzug nach Lissabon aus dem Jahr 2004, der von einem mittelalten Lateinlehrer handelt, der sein festgefahrenes Leben zu überdenken beginnt. Naja, und jetzt sind aus Pascal Merciers Nachlass 5 Kurzgeschichten erschienen, die miteinander verbindet, dass sie alle in einem mehr oder minder bildungsbürgerlichen Milieu spielen. Die durchweg männlichen Hauptfiguren werden in unterschiedlichen Konstellationen mit einem Problem konfrontiert und das wirkt eigentlich eher, als wären es philosophische Denkspiele. Es geht um die Schwierigkeiten des Loslassens in der ersten Geschichte, die Übergabe. Es geht um die Kehrseite von Großzügigkeit in der Geschichte, die Wohnung oder auch das süße Gift der Nostalgie in dem letzten Erzählstück noch einmal die Mansarde. Und Pascal, wir sprechen uns ja sonst vorher eigentlich nie ab, aber du hattest mir schon verraten, dass du das gar nicht so schlecht findest, wie du ursprünglich erwartet hast. Warum denn nicht?
Das ist die Gefahr, also bei der Idee unseres Podcasts, immer zwei Bücher gegeneinander zu stellen. Wissen wir ja vorher oft noch gar nicht, wie sie uns dann wirklich gefallen würden. Du hast gesagt, es gleicht einer Versuchsanordnung, Gedankenexperiment, könnte man vielleicht auch sagen, dann in erzählerischer Art durchgespielt. Mir hat an den Erzählungen der sehr ruhige Tonfall schon gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe Peter Biri tatsächlich auch im Philosophiestudium kennengelernt. Einen ganz tollen Text damals von ihm gelesen. Wie wollen wir leben, hieß der. Und da ist mir vor allem ein Satz noch so in Erinnerung. Ich glaube, er steht auch auf der Rückseite dieses Buches. Peter Biri formuliert da einen Wunsch. Er möge am liebsten in einer Kultur der Stille leben, in der es darum ginge, seine eigene Stimme zu finden. Und das ist sozusagen eine Maßgabe, die man in diesen Erzählungen durchaus verwirklicht finden könnte. Aber so viel schon mal als Vorausschau, wenn man dann da die Erzählung aus unserem anderen Buch gegenüberstellt, dann kann man doch auch das ein oder andere finden, was ja Literatur kritisch sich sagen ließe zu diesem Band.
Ja, ich finde tatsächlich, du hast es eigentlich sehr schön zusammengefasst, indem du nochmal, und das habe ich ja auch in der Einleitung abgehoben hast, auf seinen philosophischen Hintergrund oder die Geschichte seines eigentlichen Lebens, denn ich finde, dass alle 5 Erzählungen, die hier vorliegen, die Anmutung eines philosophischen Gedankenexperimentes haben oder eben auch so eine Parabelform. Es gibt immer wieder die Exposition, in der eine bestimmte Situation geschildert wird, also beispielsweise in der ersten Geschichte die Übergabe, ein junges Paar, was von einem älteren Hausbesitzer eben das Haus übernehmen soll. Und dann gibt es aber nie eine wirkliche konstante Entwicklung der Figuren, sondern es passiert eigentlich immer nur Storytelling, dann das und dann und das und dann. Und da würde ich zum Beispiel sagen, ich bin immer jemand, der auf Charakterentwicklung steht und bin weniger jemand, der sich nur dann durch die Entwicklung eines Denkvorgangs besonders hineinziehen lässt in eine Geschichte, wenn ich weiß, es sind Kurzgeschichten.
Aber würdest du wirklich von der Kurzgeschichte erwarten, dass da viel Charakterentwicklung stattfindet? Geht es nicht eigentlich doch in dieser Gattung darum, eben sich immer eine Momentaufnahme, sich eine bestimmte Konstellation anzugucken? In der dann also eben doch die Figuren ja eigentlich schon da sein müssen und dann widerfährt ihnen natürlich etwas, das dann irgendwie auch literarisch interessant ist. Aber Charakterentwicklung ist jetzt eigentlich nicht unbedingt das, was ich von einer guten Kurzgeschichte erwarte. Was ich diesen Geschichten schon doch auch zugestehen würde, ist, dass sie auch sprachliche Bilder mitunter erzeugen. Also gerade in dieser ersten Geschichte die Übergabe. Der ältere Herr, der dieses Haus und dieses Ehepaar übergibt und versucht eigentlich alles ihnen genau zu erklären. Also ihm ist es sehr wichtig, dass sie verstehen, was das für ein Haus ist, das er eigentlich gar nicht abgeben möchte, aber ja. Er muss jetzt eben einfach raus. Und am Ende wirft er dann seine Pfeife beim Weggehen in die Hecke. Und der Mann, dieses Pärchen, sagt, hätte er bloß die Pfeife nicht weggeworfen. Mhm. Und man fragt sich, und das fand ich dann eigentlich doch, also ein Symbol natürlich, die Pfeife in Ordnung, da können wir viel auch hinein interpretieren, aber es ist eine symbolische und auch etwas rätselhafte Wendung, die am Ende dieser Geschichte steht und irgendwie schon nochmal diese ganze Erzählung in einer ja, Frage, die damit aufgeworfen wird, mit dieser weggeworfenen Frage zusammenbringt. Das fand ich schon gelungen und von einer gewissen Könnerschaft auch zeugend.
Ich würde ihm auch nicht absprechen, dass er Geschichten schreiben kann. Also natürlich sind Bestseller nicht immer automatisch mit Meisterschaft gleichzusetzen, aber gerade Nachtzug nach Lissabon hat ja auch viele Leserinnen und Leser gefunden, auch aus der Literaturkritik, die das Buch gerne gelesen haben. Von daher glaube ich, kann man schon sagen, dass er weiß, wie er Geschichten aufzubauen hat und auch, wie man bestimmte Bilder erzeugt. Aber ich würde gerne ein Gegenbeispiel bringen, denn es gibt auch eine Geschichte, Tödlicher Lärm, das ist die vierte Geschichte in dem Band, bei der ich grundsätzlich skeptisch bin. Ich finde, die ist von allen die schwächste. Ja. Sie ist zwar die dramatischste, weil sich ein beleibter Mann, so schreibt es Peter Biere eben auch, mit vollem Speed eben aus einem Fenster stürzt, um sich umzubringen, weil er am Lärm der Welt leidet. Und dann gibt es so Beschreibungen, die ganze Geschichte ist in Italien angesetzt, es sei so heiß in diesem Sommer, dass der Speichel kochen würde und dass das Ganze irgendwie mehrfach dann, also er verliebt sich in diese Metapher und benutzt die gleich mehrfach. Und meiner Meinung nach ist kochender Speichel einfach völlig unzusammenhängend. Also wenn ich in einem sehr heißen Land bin, dann habe ich einen trockenen Mund, aber keinen kochenden Speichel. Aber gut, das um ein Beispiel zu geben, und dann würde ich gerne noch einmal Stellung nehmen zu dem, was du zur Kurzgeschichte und zu der Charakterentwicklung gesagt hast. Ich glaube, was ich meine ist, dass du immer ja auch eine bestimmte Verhaltensweise in einer Situation zeigst als Mensch. Also selbst wenn die Charaktere voll entwickelt sind und sich in bestimmten Situationen in einer gewissen Weise verhalten. Das sagte ja jede Schriftstellerin und jeder Schriftsteller ab einem gewissen Zeitpunkt, schreibt sich die Figur eigentlich selbst. Da würde ich sagen, da müsstest du in der Kurzgeschichte zumindest ein Gefühl dafür zu bekommen, wie reagiert, wie verhält sich die Person. Mhm. Und das, finde ich, ist bei Biri viel zu artifiziell oder bei Mercier in dem Fall.
Das finde ich gut verständlich und da würde ich dir auch gerne die Hand reichen. Ich würde es, glaube ich, mit einem anderen Wort belegen und würde mich fragen, ob die Figuren eigentlich lebendig sind in diesen Erzählungen von Pascal Mercier oder ob nicht dann doch eben das Artifizielle, das Papierende am Ende bleibt. Weil er sich mehr für das Problem interessiert, das immer eine ganz gute Idee ist, um eine Geschichte zu erzählen. Aber lebendige Figuren sind ihm ja vielleicht vor lauter Gedanken dann da nicht gelungen. Da ist dann doch der Philosoph am Erzählen gescheitert vielleicht bei diesen Erzählungen. Man kann sich ja auch fragen, warum liegen die im Nachlass? Hätte Pascal Mercier sie eigentlich überhaupt gerne veröffentlicht gesehen oder waren das Übungen, die er auch verworfen hat? Das wissen wir jetzt nicht. Darüber gibt die vorliegende Edition keine Auskunft. In jedem Fall gibt es durchaus Bücher, in denen also mehr Leben in den Figuren steckt, ganz sicher.
Ja, genau. Ich würde nur noch einen Gedanken da hinzufügen wollen. Es ist tatsächlich so, dass jede Geschichte für sich vielleicht funktioniert, dass die Zusammenstellung aber irgendwie schon nicht funktioniert. Und das Zweite ist auch, dass ich das Gefühl habe, dass Mercier immer das gleiche Milieu beschreibt. Das ist halt auch ein Thema, was mich beschäftigt hat. Und da würde ich sagen, Du musst dein Lesen ändern, Pascal, denn so kann es ja nicht bleiben, dass wir über diesen Erzählband nur sprechen.
Wir sprechen über einen anderen Erzählungsband, der uns durchaus besser gefallen hat. Die Autorin heißt Helga Schubert. Vielen ist sie sehr gut bekannt, seitdem sie den Bachmann-Preis gewonnen hat vor nunmehr 6 Jahren. Luft zum Leben heißt der neue Erzählungsband bei DTV, erschienen, und zwar jetzt im November. Helga Schubert ist gerade am 7. Januar 86 Jahre alt geworden und hat eine sehr späte zweite oder dritte Karriere, gerade seit diesem angesprochenen Triumph beim Bachmann-Wettbewerb. Und es erscheint jetzt beinahe jedes Jahr ein neues Buch von Helga Schubert, wobei man sagen muss, dass also häufig ältere Texte in diesen Bänden, teilweise auch eben ganze schon als Erzählungsband konzipierte Texte, nochmal wieder neu erscheinen. In diesem Band Luft zum Leben ist es so, dass neuere und ältere Texte miteinander verbunden sind in einer Art und Weise, die schon in der Anlage des gesamten Bandes recht beeindruckend sind, weil man sagen muss, das funktioniert eigentlich fast wie ein Roman, wie hier die alten Texte, die neuen Texte miteinander korrespondieren. Sie handeln von Helga Schuberts Leben, die also in der DDR aufgewachsen ist, Jahrgang 1940, nach der Flucht, an die sie selber noch Erinnerungen hat. In einer Geschichte kommt die Puppe vor, die sie also fest an sich drückte auf dieser Flucht. Es kommt ihre Krebserkrankung vor, die sie als junge Frau erlitten hat. Es kommt die sehr, sehr frühe Geburt ihres Sohnes kommt vor. Und wir wissen auch schon aus früheren Büchern einiges Biografisches über Helga Schubert, etwa das schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter ist viel zu wenig gesagt. Es war ein Abarbeiten auch an ihrer Mutter, ihre literarische Karriere. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass Helga Schubert Psychotherapeutin von Beruf war, und davon fließt eben auch ganz, ganz viel in diese Texte rein. Wovon handeln diese Texte? Was ist für dich der Zusammenhang dieses Buches?
Also der Zusammenhang besteht mit Sicherheit darin, dass sie eine Introspektion vornimmt ihres gesamten Lebens, wie du es eigentlich auch schon beschrieben hast, und immer wieder die Fragen nach der eigenen Identität umkreist als Frau, die in der DDR gelebt hat, die das System nicht wollte, wie sie an einer Stelle auch schreibt, also die es nicht abgelehnt hat, sie wollte es überhaupt nicht. Und zugleich geht es eben dann auch immer wieder darum, die Geschichten vom Übergang, wie der Untertitel dieses Erzählungsbandes ist, eben auch zu erzählen, indem sie zum Beispiel einen Blick in die Nachwendezeit wirft und immer wieder in den Geschichten die große Freiheit betont, die sie und ihr kürzlich mit 98 Jahren verstorbener Mann verspürt haben.
Und auch zugleich, das natürlich ein Übergang, nicht wahr? Also der Zeitpunkt, dass dieser Band jetzt nach dem Tod ihres Mannes erscheint, scheint mir sehr bedeutsam zu sein.
In der Tat. Das kann man auch tatsächlich sehr schön an der Form sehen. Gerade die neuesten Geschichten, das hat Helga Schubert auch selber gesagt, sind WhatsApp-Nachrichten, die sie ihrer Lektorin direkt geschrieben hat, weil sie keine andere Möglichkeit hatte, mehr zu schreiben. Ihr Mann wollte sie, der war schwer krank, er wollte sie am Ende seines Lebens immer direkt vor Augen haben, und sie konnte dann quasi heimlich diese Nachrichten oder diese Texte formulieren und absetzen. Und was ich interessant finde, weil du hast ja auch gefragt, worum geht es in den Geschichten? Ich würde sagen, sie sind halt, weil sie aus 65 Jahren, also der erste Text ist 1960 erschienen, der letzte eben 2025 oder wird jetzt dann auch erstmals veröffentlicht, ist es wie so ein Netz, so ein untergründiges Geflecht, so ein Pilzgeflecht könnte man sich eigentlich vorstellen, was das Ganze miteinander verbindet. Und diese gerade die jüngeren Texte oder die Texte jüngeren Datums sind meiner Meinung nach auch häufig Kommentare auf ihre alten Texte, die sie offenbar auch nochmal wieder gelesen hat.
Wie bin ich geworden, was ich bin, ist so eine Frage, die die Texte zusammenbinden könnte. Sie schreibt in einer Erzählung, ich tue mich jetzt beinahe schwer, von Erzählung zu sprechen. Es sind mitunter auch einfach Kommentare zu früheren Texten. Es sind Berichte auch dazwischen. Sie schreibt aber an einer Stelle, dass sie irgendwann einmal verstanden hat, dass man gar nichts unter Kontrolle habe. Und dass, wenn man das also einmal verstehe, man dann durchaus eine Sache begriffen habe, die es einem dann leichter mache. Und wenn man sich dann dieses Leben mal vor Augen führt, eben, wir haben das Verhältnis zur Mutter, die sie nicht wollte. Die Mutter hat ihr später also vorgehalten, sie müsse ihr dankbar sein, denn sie habe sie ja erstens nicht abgetrieben und zweitens habe sie sie nicht bei der Flucht zurückgelassen. Also ein unglaubliches, ein Schlag, den man als Kind dann da entgegennehmen musste. Und dann kommt die DDR-Zeit. Sie handelt auch von den Repressionen, die sie als Schriftstellerin zu erleiden hatte. Sie sollte den Fallada-Preis bekommen, was sie dann ablehnen musste, weil die DDR-Führung ihr mitteilte, das sei also Propaganda von West, die dadurch dann also möglich wäre. Und dann diese lange, lange Zeit, die sie ihren Mann gepflegt hat. Und nie ist sie in irgendeiner Weise lamoyant. Ja, das ist doch eigentlich hoch erstaunlich, weil sie es meint, begriffen zu haben, dass man ohnehin nichts ändern könne an den Verhältnissen. Würdest du diese Lesart auch unterstützen?
Ich muss die ganze Zeit an diesen Spruch denken, glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Ich glaube, aus einer Operette von Strauss, aus der Fledermaus müsste das sogar sein. So würde ich sie tatsächlich lesen und auch beschreiben. Und ich habe mir jetzt in der Vorbereitung auf unseren Podcast natürlich auch eine ganze Reihe an Interviews mit ihr angehört und angeschaut. Und man ist wirklich immer wieder fasziniert davon, mit welcher Begeisterungsfähigkeit sie über ihr eigenes Leben spricht, aber auch über die schlimmen Dinge, die ihr widerfahren sind. Und zugleich sieht sie eben auch immer diesen Moment, dass etwas wieder gut werden kann oder anders werden kann. Also der Mutter gegenüber stehen dann eben ihre starken Großmütter, vor allen Dingen die von ihrer Mutter verhasste Schwiegermutter, also die Schwiegermutter von der Mutter natürlich, die für Helga Schubert aber die Person war, die ihr Zärtlichkeit gegeben hat, die mit ihr auch über das Aufwachsen als Frau gesprochen hat. Und das sind Dinge, von denen ich sagen würde, wenn wir Helga Schubert lesen, dann können wir lernen, es uns leichter zu machen. Das vielleicht als ein Punkt. Und dann zugleich ist es eben die besondere Fähigkeit dieser Autorin, dokumentarisch, kann man sagen, eigentlich zu arbeiten und nicht nur die DDR-Vergangenheit aufzuarbeiten oder sich mit dieser auseinanderzusetzen, sondern auch immer wieder kleine Probebohrungen in Richtung Erinnerungskultur eigentlich zu machen. Also die für mich stärkste Geschichte heißt Innenhöfe und beschäftigt sich eigentlich mit einem Phänomen, was wir aus Westdeutschland kennen, was der Philosoph Hermann Lübbe kommunikatives Beschweigen genannt hat. Also da gibt es eine Stelle, an der sie dann beschreibt, wie die Mütter ihre Ehemänner beschrieben haben, die seien zum Beispiel zärtlich und gutmütig, treu und sparsam gewesen, und die Mütter dieser Ehemänner, die hätten sie dann als intelligent und gut erzogen und sie hätten Glück bei den Frauen gehabt beschrieben. Und dann ist es so, dass das kontrastiert wird mit dem, was Helga Schubert, so muss man dann sozusagen der Einfachheit halber ja sagen, und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler in der Schule lernen. Und das nennt sie dann grausame Sagen. Und sie hat keinen Grund daran zu zweifeln, dass das wahr ist. Aber sie sagt, naja, unsere Väter waren das ja nicht. Und da würde ich sagen, da gibt es eine ganz interessante Verbindung zu Westdeutschland, die in meinen Augen auch noch nicht gut genug herausgearbeitet ist, wenn wir uns jetzt aus historischer Sicht mit der DDR befassen. Also das fand ich wirklich wahnsinnig eindrücklich, die Geschichte.
Es sind dokumentarische Texte, wie du sie es genannt hast, oder eben biografische Texte. Wir haben gerade bei Pascal Mercier festgestellt, Figuren seien leblos. Mhm. Helga Schubert dagegen schreibt auch eben über ihre eigene Poetologie eigentlich in diesem Buch, in dem sie sagt, sie muss sich natürlich mit echten Gestalten befassen. Also aus ihrer Arbeit als Therapeutin ist sie sehr vielen Menschen sehr nahe gekommen. Und auch in ihrer Literatur muss sie dann diese echten Menschen beschreiben. Sie könne sich ja nicht welche ausdenken, die seien ja dann nicht echt. Ja. Eigentlich eine nicht besonders literarische Herangehensweise, oder?
In der Tat. Deshalb ist es genau das, was ich als dokumentarisch und du als biografisch beschrieben hast, das überlappt sich da. Und es ist auch interessant, wenn sie in Interviews über ihre beiden Jobs oder ihre beiden Berufungen, kann man sagen, spricht. spricht, also Psychotherapeutin zu sein und Schriftstellerin, dann ist es häufig so, dass sie sagt, das sind voneinander abgetrennte Bereiche. Also der eine sagt, ich folge dem Patienten in jeden Bereich seiner abgründigen Seele oder seines Traumas oder dessen, was ihn oder sie bewegt. Und die Schriftstellerin trifft Entscheidungen und sagt, am Ende, es gibt eine Geschichte, die heißt Die Waage, da macht sie sich damit, setzt sie sich damit auseinander und macht sich Gedanken, da sagt sie, ich muss die Person, die ich beschreibe, in Waage halten und ich muss auch so schreiben, dass die Person, die sich porträtiert sieht, in irgendeiner Weise damit einverstanden sein kann. Das fand ich sehr interessant, finde ich auch einen hehren Anspruch. Und von daher ist es auch immer so ein bisschen die Frage, inwieweit geht das dann schon in non-fiktionale Literatur eigentlich über? Ne?
Ich muss immer auch etwas Positives an den Figuren zeigen, sagt sie. Also vielleicht auch eine Form der Selbsttherapie, wenn man sich dann so schriftstellerisch mit der eigenen Mutter befasst. Gut, das ist in anderen Texten von Helga Schubert der Fall gewesen.
Ja. Ich würde dich gerne zum Abschluss noch fragen, gibt es irgendeine Autorin oder einen Autor, mit dem du Helga Schubert vergleichen würdest? Weil das habe ich höre immer wieder, ja, wenn wir Helga Schubert gelesen haben, wen könnten wir denn noch interessant finden? Das ist nicht dieses andere Hörer kauften auch, sondern es ist mehr so diese Frage, in welche Richtung ist das? Fällt dir da jemand ein?
Wenn du mich jetzt, wir haben uns nicht vorher abgesprochen, mir kommt tatsächlich Ferdinand von Schirach spontan.
Interessant.
In den Sinn. Man könnte ja sagen, der hat auch Versuchsanordnungen wie Pascal Mercier mitunter sich vorgenommen. Ja, das hat er auch. Daraus sind dann diese berühmten Fernsehdramen entstanden. Aber in den besten Geschichten von Ferdinand von Schirach geht es doch auch eigentlich immer um diesen Kern einer Biografie, um die Frage, was Menschen zu Menschen macht und um die Frage, was das Leben in Fülle, in Gänze eigentlich ausmacht. Das wäre vielleicht eine Spur. Aber wenn du schon so fragst, dann hast du dir bestimmt vorher auch Gedanken gemacht.
Ja, in der Tat. Es gibt tatsächlich, glaube ich, selten Autorinnen und Autoren, die deckungsgleich arbeiten. Aber wer mir sofort eingefallen ist, ist Peter Bixel. Und vor allen Dingen der Erzählband Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen, der ihn in den 60er Jahren berühmt gemacht hat. Und Peter Bixel war auch jemand, der Alltagssituationen beschrieben hat, der in einer ganz klaren und einfachen Sprache die Situationen geschildert hat und aber viel subtiler politisch gewesen ist als Helga Schubert. Also Helga Schubert ist ja stellenweise tatsächlich dann doch sehr offensiv politisch. Das würde man bei Bixel so, glaube ich, nicht finden. Aber den hätte ich jetzt am ehesten genommen, auch auf die Gefahr hin, dass viele uns widersprechen werden. Aber das wollen wir ja auch. Sie können gerne in die Kommentare schreiben, sowohl bei Spotify als auch bei YouTube. Und wir haben heute gesprochen über Pascal Mercier, Der Fluss der Zeit, erschienen bei Hansa, und den bei DTV erschienenen Erzählungsband von Helga Schubert, Luft zum Leben, Geschichten vom Übergang. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, liegen Sie bequem,
lesen Sie ein Buch.